Stell dir mal vor, du stehst an der Spitze eines Staates, der, der gerade erst aus unzähligen, völlig zersplitterten Ländereien so mühsam zusammengeflickt wurde. Du bist als Herrscher praktisch bankrott. Wir schreiben das Jahr 1817, also man nimmt das ja auch das Jahr ohne Sommer.
Oh ja, eine ganz furchtbare Zeit.
Genau, deine Bevölkerung leidet unter einer der schlimmsten Hungersnöte der Geschichte. Die Ernten sind verfault. Und was ist in dieser wirklich katastrophalen Situation dein allererster großer Plan?
Gute Frage.
Du beschließt, ein Projekt zu starten, das astronomisch teuer ist, unfassbar viel Personal bindet und bei deinen hungernden Bürgern absolut verhasst sein wird. Du willst nämlich jeden einzelnen Quadratmeter deines Landes exakt vermessen.
Was ja aus politischer Sicht auf den allerersten Blick wie so eine Art kollektiver Selbstmord wirkt, oder?
Absolut.
Also in so einer Krise erwartet man ja eigentlich radikale Sparmaßnahmen oder zumindest irgendwelche populistischen Geschenke, einfach um Aufstände zu verhindern.
Ja, Brote verteilen oder sowas.
Genau. Aber die Regierung wählt hier ganz bewusst den schmerzhaftesten Weg, der kurzfristig wirklich Unsummen verschlingt, aber langfristig eben das Überleben des Staates sichern soll.
Und exakt diese Entscheidung, die schauen wir uns in der heutigen tiefen Analyse mal genauer an. Wir tauchen dafür tief in die Aufzeichnungen aus dem Geschichtsblatt Nummer 14 ein.
Mhm.
Unser Thema heute: die württembergische Landes- und Flurstückvermessung in den Jahren von 1818 bis 1840. Wir nehmen dich heute mit in eine Zeit ohne Satelliten, ohne Drohnen, ohne digitale Geodaten.
Das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Echt so. Und unser Ziel ist es wirklich zu verstehen, wie man ein komplettes Land mit, ja, im Grunde reiner Mathematik, Eisenstangen und Glasscherben so präzise vermessen hat, dass diese Linien zum Fundament unserer heutigen Grundstücksgrenzen wurden.
Um diese Tragweite von dem Projekt überhaupt zu fassen, müssen wir uns kurz die damalige Ausgangslage ansehen. Also die geografische Erfassung von einem Land war im frühen 19. Jahrhundert wirklich eine absolute Herkulesaufgabe.
Zumal Württemberg ja riesig geworden war, ne?
Richtig. Durch die ganzen territorialen Umwälzungen unter Napoleon wurde das Gebiet schlichtweg verdoppelt.
Wahnsinn.
Man sprang da von rund 9.500 Quadratkilometern auf über 19.500. Und die Einwohnerzahl, die ist auch explodiert, von 650.000 auf fast 1,5 Millionen.
Aber also das war ja kein organisch gewachsenes, homogenes Land. Das war ja quasi so ein administrativer Flickenteppich.
Absolut.
Aus ehemaligen Reichsstädten, geistlichen Gebieten und diesen ganzen winzigen Adelsterritorien. König Wilhelm I., der erließ dann im November 1817 ein Edikt für ein neues Grundkataster.
Genau.
Und das Ziel war ganz klar, er wollte Steuern eintreiben. Und zwar gerecht, gestaffelt nach der tatsächlichen Größe und dem Ertrag von den Grundstücken. Im Mai 1818 folgte dann das offizielle Dekret.
Ja.
Aber wenn ich mir die Situation als bankrotter Staat so ansehe, da drängt sich mir direkt eine Frage auf.
Schieß los.
Warum hat man das nicht einfach delegiert? Also es gab im Vorfeld ja diese Debatte um die kleine Lösung und die große Lösung.
Richtig, ja.
Hätte es dem Staat nicht massiv Geld gespart, wenn er einfach nur die groben Grenzen absteckt und den jeweiligen Dörfern dann sagt, Leute, kümmert euch selbst um die Details und meldet uns eure Zahlen.
Das war exakt das Argument von den Befürwortern dieser kleinen Lösung. Und das klingt ja auch erstmal verlockend. Der Staat macht das Grobe, die Gemeinden machen das Feine.
Eben.
Aber die Regierung, also vor allem unter der treibenden Kraft von Ferdinand Heinrich August von Weckerlin, das war der Direktor des Steuerkollegiums, die hat das kategorisch abgelehnt.
Okay, warum?
Aus sehr gutem Grund. Man hatte nämlich genau beobachtet, was in Frankreich seit 1790 passiert war.
Ah.
Da hatte man nämlich auf diese lokalen Messungen gesetzt. Und das Resultat war ein beispielloses Chaos.
Weil jedes Dorf irgendwie anders misst?
Ganz genau. Stell dir mal vor, Gemeinde A misst mit dem lokalen Fuß als Maßeinheit. Gemeinde B hat einen Fuß, der aber 2 Zentimeter länger ist.
Oh Gott.
Gemeinde C nutzt ein völlig veraltetes Messinstrument. Und in Gemeinde D, naja, da schätzt der Bürgermeister die Feldgrößen vielleicht einfach zugunsten seiner eigenen Familie, weißt du?
Das heißt, da passt am Ende gar nichts zusammen.
Richtig. Wenn du diese lokalen Karten dann an den Gemeindegrenzen zusammenlegen willst, dann überlappen sich Äcker plötzlich oder es entstehen riesige weiße Flecken, auf die dann niemand Steuern zahlt.
Und das System der gerechten Besteuerung bricht sofort in sich zusammen.
Exakt. Weckerlin pochte also auf diese große Lösung durch den Staat. Er formulierte da diesen Leitgedanken, dass man entschlossen sei, und das zitiert die Quelle auch sehr treffend ein, für Jahrhunderte brauchbares Werk zu liefern.
Das ist ja eine unglaublich visionäre Haltung. Aber die Bevölkerung, die muss doch getobt haben, oder?
Oh ja.
Ich meine, die hungern und der Staat kündigt an, in den nächsten 10 Jahren 1,2 Millionen Gulden für Gelehrte und Feldmesser auszugeben.
Das waren immerhin 1,2% der gesamten Staatsausgaben damals.
Ah, Wahnsinn. Da denkt doch jeder Bauer, ihr wollt euch jetzt auf meine Kosten sanieren, damit ihr genau wisst, wie viel ihr mir von dem wenigen, das ich noch habe, abknöpfen könnt.
Natürlich, das Misstrauen, das war absolut gewaltig. Es war politisch enorm unpopulär, aber aus staatlicher Sicht strategisch alternativlos.
Okay.
Um dieses gigantische Unterfangen dann technisch überhaupt umzusetzen, holte man sich Professor Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger.
Ein wichtiger Name in der Geschichte.
Absolut. Und der stand nun vor der ganz banalen, praktischen Frage, wie fängt man überhaupt an, ein ganzes Land zu vermessen?
Ja, wie macht man das?
Bohnenberger nutzte das Prinzip vom Großen ins Kleine. Er überzog das Land quasi geistig mit so einem riesigen Netz aus Dreiecken. Das nennt man Triangulation.
Da müssen wir kurz einhaken.
Gerne.
Triangulation, das hört man ja oft. Aber wie funktioniert das in der Praxis, wenn ich jetzt ein ganzes Land vermessen will, ohne dass ich über jeden einzelnen verdammten Berg laufen muss?
Die Magie, die liegt hier echt in der Geometrie.
Okay.
Wenn du ein Dreieck hast und genau weißt, wie lange eine einzige Seite von diesem Dreieck ist, und du misst dann die beiden Winkel an den Enden dieser Linie hin zum dritten Punkt.
Ja.
Dann kannst du die Länge der anderen beiden Seiten mathematisch absolut exakt berechnen. Du musst die nie physisch ablaufen.
Das spart natürlich extrem viel Zeit.
Bohnenberger legte also ein Hauptdreiecksnetz über ganz Württemberg. Und die Seitenlängen von diesen Dreiecken, die waren riesig, so zwischen 10 und 75 Kilometer lang.
Das bedeutet, ich suche mir markante Punkte im Land, die ich von Weitem irgendwie sehen kann.
Exakt. In der Quelle wird detailliert beschrieben, dass zwischen 1818 und 1839 genau 32.760 Signalpunkte im Land vermessen wurden.
Krass. Über 30.000 Punkte.
Ja, das waren oft einfach Kirchtürme. Aber wo es keine Türme gab, also auf Bergen oder Anhöhen, da bauten die dann gewaltige Holzpyramiden.
Als Sichtmarken quasi.
Richtig. Und später wurden diese strategisch wichtigen Punkte dann versteint.
Versteint?
Ja, also die wurden durch massive Granitblöcke ersetzt, so 30 mal 30 mal 90 Zentimeter groß, damit sie einfach dauerhaft sichtbar blieben.
Aber um dieses gigantische Dreiecksnetz überhaupt aufzuspannen, da brauche ich ja einen Ankerpunkt in der Welt, oder? Ein Koordinatensystem braucht doch immer einen Nullpunkt.
Den gab es auch. Der Nullpunkt dieses gesamten Systems war der nordöstliche Turm des Tübinger Schlosses. Da war die Sternwarte.
Ah, okay.
Und hier zeigt sich wirklich Bohnenbergers Genialität. Er verstand nämlich, dass man ein Land dieser Größe nicht einfach wie so ein flaches Stück Papier behandeln kann.
Wegen der Erdkrümmung.
Genau. Wenn du über hunderte von Kilometern hinweg misst, dann verzerrt die Erdkrümmung deine ganzen Dreiecke. Bohnenberger berechnete also ein eigenes Erdellipsoid.
Ein was?
Ein Ellipsoid, eine sogenannte Vermessungskugel, die exakt auf diese Krümmungsverhältnisse in der Region von Württemberg angepasst war.
Das heißt, der hat die Krümmung unseres Planeten mathematisch herausgerechnet, noch bevor der überhaupt ein einziges Feld gemessen hat?
Genau das hat er gemacht.
Mit welchen Instrumenten hat er denn diese Winkel über 75 Kilometer Distanz angepeilt? Das kann man ja nicht mit dem bloßen Auge machen.
Nee, Bohnenberger arbeitete mit einem Instrument, das damals absolute Hightech war.
Okay.
Einem Theodolit aus der Münchner Werkstätter Reichenbach. Ein Theodolit, das ist vereinfacht gesagt ein hochpräzises Fernrohr.
Mhm.
Das ist auf so einer horizontalen und einer vertikalen Scheibe montiert. Und auf diesen Scheiben kann man die Winkel auf Bruchteile eines Grades genau ablesen.
Wow.
Bohnenbergers Modell hatte eine 80-fache Vergrößerung. Damit stand er auf einem Berg und visierte den Kirchturm in 50 Kilometern Entfernung an.
Wahnsinn. Gut, also wir haben jetzt den Nullpunkt in Tübingen, wir haben die Winkel und wir haben die Erdkrümmung berechnet.
Ja.
Aber vorhin hast du gesagt, für das erste Dreieck brauche ich zwingend eine physisch gemessene Strecke. Eine Basislinie, von der aus sich dann alles andere überhaupt erst berechnen lässt.
Richtig, ohne die geht nichts.
Aber woher nehme ich denn diese allererste echte Länge in der Landschaft?
Diese Basismessung, das ist wirklich das Herzstück des ganzen Systems. Die fand 1820 bei Ludwigsburg statt.
Okay.
Man suchte sich da ein flaches, gut zu überblickendes Gelände und legte dort 5 eiserne Maßstangen physisch aneinander.
Einfach nacheinander auf den Boden gelegt?
Immer und immer wieder, genau.
Über eine Distanz von exakt 13.032,70 Metern.
Warte mal, da muss ich jetzt wirklich mal die Logik hinterfragen.
Okay, was stört dich? Die rechnen einerseits die Erdkrümmung super kompliziert aus, aber dann messen die 13 Kilometer von Hand mit so Metallstangen auf einem Feld.
Ja?
Wenn ich da im Sommer 1820 in der prallen Sonne stehe, dann erhitzt sich doch dieses Metall, oder?
Richtig.
Und Metall dehnt sich aus bei Hitze. Wenn ich diese Stange jetzt tausende Male anlege und die durch die Sonne auch nur 1 Millimeter länger wird pro Durchgang, dann summiert sich dieser kleine Fehler doch zu einem gewaltigen Problem über 13 Kilometer.
Absolut.
Das kann doch unmöglich präzise sein.
Du denkst da ganz genau wie Bohnenberger. Ihm war dieses Problem der thermischen Ausdehnung nämlich völlig bewusst.
Ach echt?
Ja. Diese Stangen, das waren keine simplen Metallrohre. Die waren komplett mit Holz verkleidet, um sie thermisch von der Umgebungsluft und der direkten Sonne zu isolieren.
Raffiniert.
Aber noch viel wichtiger, und das ist der absolute Knaller, in diesen Stangen waren Thermometer verbaut.
Bitte was? Die haben in den Maßstangen die Temperatur gemessen.
Genau. Bei jeder einzelnen Anlage dieser Stangen drüben im Feld lasen die Vermesser die Temperatur ab.
Das ist ja irre.
Sie haben dann für jeden einzelnen Messvorgang die winzige temperaturbedingte Ausdehnung des Metalls penibel mathematisch herausgerechnet.
Wow.
Und das Ausmaß dieser Präzision, das wird eigentlich erst klar, wenn wir mal kurz in die Zukunft blicken.
Erzähl.
Fast ein Jahrhundert später, im Jahr 1912, da hat man diese exakt selbe Strecke mit modernster Invar-Drahttechnik nachgemessen.
Okay, und?
Die Differenz auf diese ganzen 13 Kilometer betrug winzige 39 Zentimeter.
Nur 39 Zentimeter auf 13 Kilometer?
Ja, und selbst diese winzige Abweichung, die lag laut den Historikern noch nicht mal an Bohnenbergers Messung, sondern an einer später leicht veränderten Definition des Pariser Urmeters, auf das er sich bezogen hatte.
Unglaublich.
Die rein mechanische Messleistung von ihm war absolut makellos.
Es ist wirklich atemberaubend. Aber machen wir mal einen Sprung in der Geschichte. Bohnenberger hat jetzt also seine gigantischen Dreiecke mit Linien von bis zu 75 Kilometern, alles berechnet vom Tübinger Schloss aus.
Mhm.
In diese großen Dreiecke legten die dann Sekundärnetze mit 4 bis 30 Kilometern und Detailnetze mit bis zu 700 Metern Seitenlänge.
Ganz genau, immer feiner.
Aber das löst doch noch immer nicht das eigentliche Problem des Staates.
Wieso?
Naja, ein Bauer zahlt seine Steuern ja nicht für ein 700-Meter-Dreieck, sondern für seinen ganz konkreten kleinen Acker.
Richtig.
Wie überbrückt man denn diese riesige Kluft zwischen Bohnenbergers, ja, quasi elitärer Mathematik am Himmel, und dem schlammigen Feld von, sagen wir mal, Bauer Huber, dessen Grenzstein nachts seltsamerweise immer so ein kleines Stückchen weiter auf das Land des Nachbarn wandert?
Sehr guter Punkt. Hier kommen wir nämlich auf die Ebene der lokalen Konflikte. Das beste mathematische Netz nützt der Regierung am Ende gar nichts, wenn unten am Boden die rechtliche Grundlage fehlt.
Eben.
Bevor also die Geometer überhaupt anrückten, um diese finalen Feldmessungen für die Karten durchzuführen, mussten die Grenzen absolut unstrittig fixiert werden.
Okay, und wer hat das gemacht?
Das war die Aufgabe der sogenannten Untergänger. Die bildeten das Untergangsgericht.
Untergänger, das klingt ja fast wie so ein Geheimbund.
In gewisser Weise waren die das auch, ja. Das waren streng unparteiische, zutiefst ehrenwerte Männer aus der jeweiligen Region.
Ah, Einheimische also.
Genau, die kannten die lokalen Verhältnisse perfekt, aber sie waren dem Staat gegenüber vereidigt. Und zwar zur absoluten Verschwiegenheit.
Okay.
Ihre Aufgabe war es, die tatsächlichen Grenzsteine zu setzen.
Aber wenn wir ehrlich sind, Land war damals ja nicht einfach nur ein Vermögenswert. Land war pures Überleben.
Oh ja.
Ob dein Feld jetzt 1 Meter breiter oder schmaler ist, das konnte doch am Ende entscheiden, ob deine Familie über den Winter kommt oder eben verhungert.
Das war eine existenzielle Frage, absolut.
Die Versuchung, so einen Grenzstein einfach heimlich umzusetzen, die muss doch gigantisch gewesen sein. Wie haben diese Untergänge also verhindert, dass die Bauern die Steine nachts einfach verrücken?
Die nutzten dafür ein Verfahren, das nannte man Verzaunung. Ein echt fantastischer Begriff.
Verzaunung?
Ja. Wenn die einen Stein setzten, dann taten sie das nie ohne sogenannte geheime Zeugen.
Was für Zeugen? Menschen?
Nein, keine echten Menschen. Das waren Gegenstände, die direkt unter oder neben dem Fuß des Grenzsteins in der Erde vergraben wurden.
Ah, verstehe.
Das konnten ganz kleine Steine sein, zerschlagene Ziegel, Glasscherben oder oft einfach Stücke von Holzkohle.
Also buchstäblich Müll.
Ja, aber eben hochspezifischer Müll. Niemand außer den vereidigten Untergängern durfte bei diesem Akt anwesend sein. Niemand wusste, was da lag.
Genial.
Das Prinzip dahinter ist echt simpel. Wenn da jemand in der Nacht den schweren Stein ausgräbt, um ihn heimlich einen Meter weiter auf das Feld des Nachbarn zu setzen,
dann bemerkt er das Zeug im Dunkeln gar nicht.
Genau. Er bemerkt diese Glasscherben oder die Kohle tief in der Erde gar nicht. Und selbst wenn er sie bemerkt, er wird niemals exakt rekonstruieren können, in welchem Muster die Untergänger diese Scherben drapiert hatten.
Das ist ja der Wahnsinn. Das ist wie so ein kryptografischer Schlüssel, quasi eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aus dem 19. Jahrhundert.
Schöner Vergleich.
Ein Stück Kohle als Passwort für eine Grundstücksgrenze.
Ja, so kann man es sagen.
Wenn es dann einen Streit gab, kam der Untergänger, grub den Stein aus und wenn die Glasscherbe fehlte oder irgendwie falsch lag, dann wusste man sofort, hier wurde manipuliert.
Ganz genau. Was wir hier sehen, ist dieses tiefe Verständnis der Behörden für die menschliche Natur.
Mhm.
Die Verwaltung wusste einfach, Technik und Mathematik allein reichen hier nicht aus. Man muss die Existenzangst und die daraus resultierende Gier einkalkulieren.
Stimmt.
Diese geheimen Zeugen, das war ein psychologischer Riegel. Das bloße Wissen der Bauern, dass da unten im Dreck irgendetwas liegt, was ihren Betrug sofort entlarven würde, das sorgte für Disziplin.
Okay, also die Dreiecke stehen, die Steine liegen sicher, inklusive der Glasscherben darunter. Jetzt musste das alles aber ja noch zu Papier gebracht werden. Wie wurde aus all dem eine nutzbare Steuerkarte?
Jetzt betraten die Geometer, also die Feldmesser, die Bühne. Ihre Aufgabe war es, jedes Feld im Detail abzugehen und aufzunehmen.
Wie haben die das gemacht?
Die arbeiteten mit sehr praktischen Instrumenten. Zum einen dem Messtisch, das ist im Grunde ein tragbares Zeichenbrett auf einem Stativ.
Mhm.
Dann der Kippregel. Das ist so ein Diopterlineal, mit dem man über den Messtisch hinweg sein Ziel anpeilen und direkt die Linie aufs Papier zeichnen kann.
Ah, clever.
Und dem Winkelkreuz. Einfach, um rechte Winkel im Feld abzustecken.
Das heißt, die haben die Karten buchstäblich direkt draußen im Regen gezeichnet?
Zunächst mal ja. Das Ergebnis im Feld war das sogenannte Brouillon. Das ist ein französischer Begriff für Konzept oder Skizze.
Okay.
Diese Brouillons, das waren Bleistiftzeichnungen, die oft schmutzig, nass und ziemlich unübersichtlich waren.
Klar, wenn du da im Schlamm stehst.
Diese Skizzen wurden dann abends in den Wirtshäusern oder in den Büros in wochenlanger Heimarbeit ins Reine gezeichnet.
Aha.
Mit Tusche wurden die dann fein säuberlich in die sogenannte Urkarte übertragen. Für den Ort Plüderhausen zum Beispiel geschah das laut Geschichtsblatt im Jahr 1831.
Wir reden hier ja von einer unfassbaren Menge an Papier. Die Quelle spricht von insgesamt 15.572 quadratischen Flurkarten.
Richtig.
Und jede dieser Karten hatte den Maßstab 1 zu 2500 und eine exakte Kantenlänge von 4000 württembergischen Fuß, was auf dem Papier etwa 46 Zentimetern entspricht.
Ja.
Wenn man sich das mal vorstellt, wie jemand diese über 15.000 Karten per Hand zeichnet, das muss doch ewig gedauert haben.
Oh ja. Der Zeitplan platzte absolut kolossal. Man hatte diese 1,2 Millionen Gulden ja ursprünglich für 10 Jahre bewilligt.
Und wie lange hat es gedauert?
Am Ende dauerte das gesamte Projekt 22 Jahre. Der offizielle Abschluss, also quasi der letzte Pinselstrich, der erfolgte erst am 1. Juli 1840 im Oberamt Tuttlingen.
Woran lag denn diese massive Verzögerung? Hatten die einfach die schiere Größe des Landes unterschätzt?
Das auch, ja. Aber das Hauptproblem war ein ganz klassischer Fachkräftemangel.
Ach, damals schon.
Ja. Die Arbeit war physisch extrem anstrengend. Die Geometer mussten ihre schweren Messtische und die ganzen Instrumente bei Wind und Wetter teilweise durch den Schnee auf der Schwäbischen Alb oder durch tiefen Schlamm schleppen.
Das will man echt nicht machen.
Die Planung ging ursprünglich von 200 Geometern aus, die da gleichzeitig im Land arbeiten sollten. De facto waren es aber meistens nur so zwischen 90 und 130 Männer.
Oh.
Die hatten schlicht nicht genug qualifiziertes Personal für diese Sisyphus-Arbeit.
Und die Kosten sind dann wahrscheinlich auch explodiert, oder?
Allerdings. Aus den geplanten 1,2 Millionen Gulden wurden am Ende Gesamtkosten von 3.820.000 Gulden.
Das ist ja fast das Dreifache. Aber lass uns das mal kurz aus der Sicht des Königs betrachten.
Ja.
Die Investition war astronomisch, die Dauer hat sich mehr als verdoppelt, aber das eigentliche Ziel war es ja, die Steuereinnahmen zu sichern. Hat sich dieser unglaubliche finanzielle und menschliche Aufwand denn wenigstens gelohnt?
Und wie sich das gelohnt hat, das steuerliche Ergebnis nach Abschluss dieser Vermessung war enorm. Durch diese unfassbar präzise Erfassung generierte der Staat plötzlich jährliche Grundsteuereinnahmen in Höhe von 1,7 Millionen Gulden.
Warte mal. Wenn ich das kurz im Kopf überschlage, die geben 3,8 Millionen aus, nehmen aber durch diese neuen Karten dann jedes Jahr 1,7 Millionen verlässlich ein.
Genau.
Das bedeutet, der völlig bankrotte Staat hatte diese gigantische Investition in kaum mehr als 2 Jahren komplett wieder in der Kasse. Alles danach war reiner Profit. Das ist ja ein unglaublicher Return on Investment.
Finanziell war es ein absoluter Triumph für die Regierung, das steht völlig außer Frage. Aber wenn wir noch einmal auf diesen Finanzminister Weckerlin zurückblicken.
Mit dem Werk für Jahrhunderte.
Genau der. Der wollte ja ein für Jahrhunderte brauchbares Werk schaffen. Und da sehen wir den weitaus tieferen historischen Wert.
Inwiefern?
Ursprünglich ging es dem Staat ja wirklich nur darum, Steuern von seinen Bürgern zu pressen. Aber als historischer Nebeneffekt dieses Zwangs entstand etwas viel Wertvolleres. Nämlich eine flächendeckende, juristisch wasserdichte Rechtssicherheit für das Grundeigentum aller Bürger.
Ah, das heißt, ein Bauer, der vorher vielleicht der Willkür von irgendeinem Adligen ausgeliefert war, der konnte nun so einen amtlichen Papierbogen hochhalten und vor Gericht beweisen, bis hierhin ist es mein Land und kein Zentimeter weniger.
Ganz genau. Es war ein administratives Meisterwerk. Die Genauigkeit der württembergischen Vermessung fand auch weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung.
Zu Recht.
Diese Karten, diese Dreiecke Bohnenbergers und die Methoden der Untergänger, die prägten unsere Raumordnung und legen eigentlich die Basis für unser Verständnis von Besitz bis in die heutige Zeit.
Was für eine Reise. Wir haben heute gesehen, wie ein völlig zerrissenes Königreich, geplagt von Hungersnöten, eine gewaltige Kraftanstrengung unternahm.
Mhm.
Wir sind dem Weg gefolgt von gigantischen 75-Kilometer-Dreiecken und hochpräzisen Theodoliten über eiserne Maßstangen, die tatsächlich mit Thermometern ausgestattet waren.
Mein Lieblingsdetail.
Ja, meins auch. Bis hin zu den geheimen Glasscherben im Dreck der Äcker und zehntausenden handgezeichneten Flurkarten, an denen Männer über 22 Jahre lang gearbeitet haben.
Es ist echt ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die komplexesten Systeme unserer Gesellschaft oft aus der puren Notwendigkeit herausgeboren werden. Um Chaos zu ordnen, braucht man absolute Präzision und gelegentlich eben ein sehr tiefes Verständnis für die menschliche Psychologie.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, dass du uns bei dieser tiefen Analyse so detailliert durch das Geschichtsblatt Nummer 14 geführt hast.
Sehr gerne.
Und an dich, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und Mitdenken. Ich möchte dir jetzt zum Schluss noch einen kleinen, aber vielleicht echt provozierenden Gedanken mit auf den Weg geben.
Da bin ich gespannt.
Wenn du das nächste Mal draußen bist, vielleicht beim Spazierengehen oder wenn du dir ein Haus anschaust, dann öffne mal die digitale Karte auf deinem Smartphone. Du wirst dort winzige, perfekt gezogene digitale Linien sehen, die Grundstücke voneinander trennen.
Mhm.
Und diesen digitalen Strichen, denen vertrauen wir heute unser gesamtes Rechtssystem an. Aber denk mal darüber nach. Diese unsichtbaren digitalen Grenzen existieren überhaupt nur, weil vor rund 200 Jahren ein einsamer Professor durch ein Teleskop auf einen Kirchturm starrte und ein paar verschwiegene, ehrenwerte Männer heimlich ein zerschlagenes Stück Kohle unter einem schweren Stein vergruben.
Wahnsinn.
Werden unsere heutigen, ja doch sehr flüchtigen digitalen Datensätze in 200 Jahren eigentlich auch noch eine so unerschütterliche, rechtlich bindende Realität darstellen, wie dieses schlichte Stück Kohle in der feuchten Erde? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.